Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bei den aktuellen Schulstartdebatten in Deutschland melden sich ja gerade ziemlich viele zu Wort. Die Bundesschülervertretung allerdings fühlt sich nicht genug eingebunden bei diesen Diskussionen. Und warum sie auch gegen eine Maskenpflicht ist, darüber sprechen wir hier gleich. Eine ganz spezielle Lehrerbibliothek in Hamburg besuchen wir außerdem. Kurz vor Ferienende haben sich hier Lehrkräfte noch schnell mal Anregungen und Infos geholt. Hallo damit zu Campus und Karriere. Die zweite Corona-Welle steht offenbar vor unserer Haustür und deshalb wird gerade besonders intensiv darüber diskutiert, wie man Schulen im Präsenzbetrieb am besten organisieren könnte. Und natürlich hat niemand ein Patentrezept zur Hand, weil schließlich auch nicht klar ist, wie sich das Infektionsgeschehen in Deutschland tatsächlich weiterentwickeln wird. Entsprechend angespannt ist die Stimmungslage. Isabel Reifenrath dazu aus Berlin.
Die Rückkehr zum normalen Schulbetrieb sei eine Illusion, sagte SPD-Chefin Saskia Esken der neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Sie glaubt nicht, dass Abstandsregeln eingehalten werden können. Deshalb fordert sie Unterricht in kleineren Gruppen. Auch die Lehrergewerkschaften VBE und GEW warnen vor den gesundheitlichen Risiken des Normalbetriebs in den Schulen. Eine Sprecherin der Bundesregierung sprach sich gestern für eine Maskenpflicht an den Schulen aus. Die Entscheidung liege aber bei den Ländern, sagte sie. Die meisten Bundesländer haben bereits beschlossen, dass auf den Schulhöfen und auf den Gängen Masken getragen werden müssen. Nur die Schüler in Nordrhein-Westfalen müssen bisher ihre Masken auch während des Unterrichts aufbehalten. In Schleswig-Holstein gibt es nur eine dringende Empfehlung. In Hessen und Sachsen kann jede Schule selbst entscheiden, ob sie eine Maskenpflicht einführt. Der Bundesvorsitzende der Lehrergewerkschaft VBE, Udo Beckmann, kritisiert in der Welt, die Maskenpflicht sei schnell gefordert, doch die Umsetzung liege dann wieder bei einer Lehrkraft. Die bisher geplanten Hygienemaßnahmen hält er für nicht ausreichend. Die Politik habe die Illusion geweckt, dass es nach den Ferien normalen Regelschulbetrieb geben werde. Das sei aber schon aufgrund des akuten Lehrkräftemangels nicht möglich. Nach Mecklenburg-Vorpommerns Schulbeginn folgt am Donnerstag Hamburg. Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen starten dann in der kommenden Woche wieder in den Schulbetrieb.
Schulöffnungsszenarien sind auch ein Thema, das die Bundesschülerkonferenz viel beschäftigt. Hier sind alle Landesschülervertretungen aus Deutschland regelmäßig im Austausch, auch um Bildungspolitik mitzugestalten. Und die aktuelle Diskussion um eine Maskenpflicht findet hier allerdings kein gutes Echo. Torben Kraus ist Pressekoordinator der Bundesschülerkonferenz. Hallo.
Hallo.
Was ist denn falsch an einer Maskenpflicht an Schulen?
Ja, die Maskenpflicht ist zwar aus Sicht des Infektionsschutzes sicherlich sinnvoll, aber den ganzen Tag über im warmen Klassenraum bei sommerlichen Temperaturen eine Maske zu tragen, das ist eher eine Zumutung als guter Infektionsschutz.
Das kann man nachvollziehen, zumal man ja auch in vielen Schulen gar nicht so richtig lüften kann. Aber es geht ja nicht nur um die Sommerzeit, sondern möglicherweise auch um die Monate danach.
Genau, also das hoffen wir natürlich nicht. Wir hoffen natürlich, dass wir so schnell wie möglich wieder zum normalen Regelunterricht zurückkommen, aber machen wir uns nichts vor. Corona wird uns noch was länger begleiten.
Was ist denn die Alternative zur Maskenpflicht?
Viele Länder hatten vor den Sommerferien schon sehr gute Konzepte und Ideen, wie man auch ohne Maskenpflicht einen guten Präsenzunterricht gewährleistet. Das wäre aus unserer Sicht auch wieder wünschenswert. Viele Länder schaffen das ja auch ohne Maskenpflicht. NRW setzt es auch im Unterricht ein und das ist für uns unverständlich, warum wir jetzt auf einmal die Maskenpflicht brauchen, obwohl es vor den Ferien auch ohne geklappt hat.
Also wie sieht denn dann die Rückkehr zum normalen, in Anführungszeichen, Schulbetrieb in Präsenz aus Sicht der Bundesschülerkonferenz aus?
Ja, das hängt natürlich ganz von den Infektionszahlen ab. Wir wünschen uns so viel normalen Unterricht, Normalität wie möglich. Wir sind jetzt keine genauen Gesundheitsexperten. Wir würden uns aber vor allem auch wünschen, dass man uns zuhört und dass man uns mit an einen Tisch holt, wenn es um die Ausarbeitung der Schulöffnungen und generell des Unterrichts in den nächsten Jahren geht.
Da hören wir heraus, dass das für die aktuellen Szenarien nicht der Fall war, oder?
Genau, also in der Vergangenheit war es ja sehr selten der Fall, dass wir ja mal mit an den Tisch geholt wurden. Also wir wurden von der Kultusministerkonferenz gekonnt ignoriert. Die Bundesbildungsministerin lädt uns auch nicht zu Gesprächen ein, kommt auch nicht zu unseren Konferenzen. Das ist sehr schade, weil wir uns auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen.
Und die Schüler sind natürlich auch die größte Gruppe, um die es eigentlich geht. Sie haben selbst ein Corona-Abitur gemacht, so will ich das jetzt mal formulieren. Wie war das denn eigentlich? Also wie haben Sie das erlebt?
Ja, es war sehr ungewohnt, eine neue Situation, auch eine neue Herausforderung natürlich. Am Ende ist alles gut gegangen, aber es war auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl, auch während den Prüfungen.
Die mangelhafte Mitbestimmung war ja auch schon beim Lockdown, also sprich in der ersten Phase im März, April, das Thema. Sie haben auch da versucht, Gehör zu finden. Wie erklären Sie sich das, dass die größte Gruppe für dieses Thema so ignoriert wird oder überhaupt gar nicht mit eingebunden wird in die Szenarien?
Ja, schwierig zu sagen. Also wir haben natürlich häufiger auch mal unangenehme Themen, die wir ansprechen, aber es sind sehr wichtige Themen und wir sind die größte Gruppe. Wir haben in Deutschland zum Glück natürlich auch die Schülervertretungsstrukturen. Das sind alles gewählte Vertreter in den Gremien. Wir können uns das auch nicht so ganz erklären, warum wir so selten gehört werden.
Was sind es denn für unangenehme Themen jetzt in Bezug auf Corona zum Beispiel?
Ja, zum einen fordern wir zum Beispiel, mehr Geld für digitale Infrastruktur auszugeben. Wir sind natürlich sehr bedacht auf Digitalisierung. Jetzt aktuell ist es das Thema Maskenpflicht. Das hören die Kultusminister selten gerne.
Es gab auch die Forderung an die Bildungspolitik, zum Beispiel vom Bundeselternrat, die Lehrpläne zu entschlacken, sozusagen an Corona anzupassen. Stattdessen gibt es jetzt Lernstandserhebungen zum Anfang des Schuljahres. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also die Lehrpläne von heute auf morgen abzuändern, stelle ich mir sehr schwierig vor. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch was Langfristiges. Vor allem, wenn wir Corona in den Blick nehmen, das ist sicherlich was langfristig eine gute Idee ist vom Bundeselternrat. Da wäre natürlich aber auch wieder der Wunsch, dass man alle Beteiligten mit einbezieht.
Es ist ja in den letzten Wochen und Monaten auch stark darüber debattiert worden, dass man unter Umständen auch Schülerinnen und Schüler verliert in einem digitalen Unterricht, weil einfach zum Beispiel die Gerätschaften nicht da sind oder eben auch das Verständnis zu Hause nicht. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken, was könnte in Sachen digitalem Unterricht denn aus Ihrer Sicht noch verbessert werden?
Also in den letzten Wochen wurden ja zum Glück schon einige Geräte bereitgestellt oder es wurde Geld für Geräte bereitgestellt. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt. Es bringt aber natürlich auch nichts, wenn man die Geräte nicht richtig benutzen kann, wenn die Lehrerinnen und Lehrer auch nicht damit richtig umgehen können. Aber es zum Beispiel auch einfach an der Internetverbindung zu Hause fehlt. Da ist noch viel aufzuholen, da ist noch viel Bedarf auch in den nächsten Jahren, auch in Sachen Medienbildung in dem Bereich, dass man da ja die Sachen aufholt, die Rückstände aufholt und alle auf den gleichen Stand möglichst holt.
Wir haben jetzt viel über Abstimmung, Mitbestimmung und Regelungen geredet. Jedes Bundesland kocht ja sein eigenes Süppchen, das erleben wir ja auch gerade wieder. Und einheitliche Regelungen sind aktuell offenbar nicht zu erreichen. Das wird ja auch häufig kritisiert. Wie steht da eigentlich die Bundesschülerkonferenz, die ja auch ein Flickenteppich ist? Sie sind ja auch ein föderales Organ sozusagen zu diesem föderalen Corona-Flickenteppich in der Bildung.
Da sind die Landesschülervertretungen auch nicht unbedingt einer Meinung. Also viele würden sich mehr Zusammenhalt, mehr Einheitlichkeit wünschen. Viele sagen aber auch, dass das System, so wie es ist, eigentlich ganz gut ist.
Würden Sie denn sagen, dass Bildungsdeutschland aus der ersten Corona-Krise so ein bisschen gelernt hat für die sich jetzt andeutende zweite Welle?
Ich glaube, wir haben viel gelernt, wir Schülerinnen und Schüler. Die Eltern haben viel gelernt, die Lehrer haben auch viel dazu gelernt. Wenn man sich jetzt natürlich die Konzepte anschaut, sieht es so ein bisschen aus, als wurde das Gelernte wieder so ein bisschen über Bord geworfen, weil man mit ganz neuen Ideen und ganz neuen Strategien vorgeht. Ich glaube, wir haben viel gelernt, wir haben viel mitgenommen. Es liegt aber natürlich jetzt auch an den Ministern, das umzusetzen.
Torben Kraus war das, der Pressekoordinator der Bundesschülerkonferenz, die sich bei der aktuellen Debatte um Maskenpflicht und wie Deutschland nach den Schulferien wieder zurück in den Schulbetrieb starten soll, nicht richtig mitgenommen fühlt und gerne mehr Mitbestimmung hätte. Lehrkräfte sollten sich in den Sommerferien weiterbilden. Diese Forderung kam vor ein paar Wochen vom Bundeselternrat und zielte vor allem auf Online-Unterricht. Und wir haben für Campus und Karriere mal in einigen Bundesländern nachgefragt, was denn so in puncto Lehrerfortbildungen gelaufen ist bzw. noch läuft. Erste Station in unserer kleinen lockeren Reihe ist heute Hamburg. Dort hat Daniela Remus eine ganz spezielle Lehrerbibliothek besucht, in der jetzt kurz vor Schulbeginn ziemlich Betrieb war.
Lange war die Hamburger Lehrerbibliothek, eine fast 100 Jahre alte pädagogische Spezialbibliothek, wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt aber, in den Tagen vor Beginn des neuen Schuljahres, hat sie wieder geöffnet. Viele Lehrerinnen und Lehrer nutzen das Angebot.
Momentan werden Online-Termine vergeben. Also wir haben Terminkalender, wo sich die Nutzerinnen und Nutzer selbst eintragen können. Wir haben ein Zeitfenster von einer Stunde zu unseren Öffnungszeit. 10 Personen dürfen quasi dann in dieser Stunde die Bibliothek nutzen. Die müssen sich dann vorab eintragen dafür.
1925 gegründet ist diese Bibliothek eine wahre Schatztruhe für pädagogisch Interessierte. Mit mehr als 220.000 Büchern, 340 Zeitschriften und rund 25.000 verschiedenen Schulbüchern und elektronischen Medienangeboten. Hinein geht es jetzt mit Maske. Jacke und Tasche müssen ins Schließfach. Eine junge Lehrerin hat ihre Bestellungen abgeholt. Sie kommt mit einem großen Stapel Bücher heraus.
Ich habe es natürlich zu Hause vorbereitet, welche Bücher ich brauche. Und dadurch war ich jetzt sehr schnell durch. Und habe für zu Hause ordentlich was zu tun.
Denn die Materialien müssen online bestellt werden. Stöbern im Archiv, Probelesen zwischen den Bücherregalen, Arbeiten an den Tischen, das geht nicht mehr.
Also normalerweise würde ich ohne Corona einfach reingehen und mich an den Rechner setzen und dort suchen. Aber jetzt habe ich die Recherche von zu Hause gemacht.
Die Bibliothek ist immer gut besucht. Aber in diesem Sommer, kurz vor Schulbeginn, ist das Interesse, sich weiterzubilden, größer als in den vergangenen Jahren.
Ja, ich brauche natürlich für ein neues Schuljahr Materialien und bereite mich anders auf den Unterricht vor. Also man weiß nicht genau, was kommt und darum muss man halt auch zweispurig fahren. Dass man sagt, wie kann es Homeschooling klappen oder auch normaler Präsenzunterricht. Und da muss man sich anders vorbereiten.
Und auch der Musikunterricht steht durch die Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen, erzählt diese Lehrerin.
Ja, dieses Jahr darf man nicht singen sozusagen. Ja, ja, deswegen muss ich was anderes überlegen. Vielleicht mache ich mehr mit Notenwerten oder so wird mit Musikinstrumenten. Deswegen brauche ich neue Ideen.
Auch in den Stockwerken über der Bibliothek haben sich zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer eingefunden. Denn im Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung findet gerade die Schulanfangstagung statt. Ein Fortbildungsangebot vor allem für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer. In Hamburg gibt es die bundesweit einmalige Verpflichtung für das Lehrpersonal, sich fortzubilden. 30 Stunden pro Jahr müssen sie belegen. Und einige tun das, indem sie sich in den letzten Ferientagen auf das kommende Schuljahr vorbereiten. Kriemhild Görlich stellt diese Tagung seit Jahren inhaltlich auf die Beine.
Eigentlich bleiben die Themen, es wird nur etwas mitgedacht. Es wird mitgedacht, wie können wir bestimmte Themen auch unter erschwerten Bedingungen umsetzen. Erschwerte Bedingungen heißt A, Abstandsregelung in den Schulen, B, wenn wir wieder in die Situation kommen, dass wir Teile über Fernunterricht machen müssen. Also das gibt es ja schon die ersten Erfahrungen und das wird versucht auch gleichzeitig mit einzuflechten. Also das ist das Neue.
Über 1000 Lehrerinnen und Lehrer bereiten sich so auf das kommende Schuljahr vor. Dieses Mal mit viel Abstand, weniger Präsenzveranstaltungen und zahlreichen Webinaren. Dieser Lehrer will sich in Mathe fit machen für seine neue erste Klasse.
Unser Schulleiter hat jetzt 3 Szenarien ausgearbeitet. Bei Vollschließung machen wir das, bei Präsenzunterricht machen wir das und dann gibt es noch die Teilschließung. Und das wird er uns noch alles verkünden, was wir dann zu tun haben und daran halte ich mich halt. Aber sonst, also ich bereite mich jetzt nicht konkret auf Corona vor und konzentriere mich darauf, dass ich irgendwie Mathe vernünftig unterrichten kann.
Und auch diese Lehrerin will vor allem ihr Fachwissen aufmöbeln.
Man weiß nicht, was kommt. Also wir arbeiten ja in der Grundschule sehr viel im Sitzkreis mit Körperkontakt, mit Partnerarbeit. Und ob wir das alles dürfen oder nicht, das müssen wir einfach mal sehen.
Einen Plan B für Corona-bedingte Beschränkungen haben alle Lehrerinnen und Lehrer in der Tasche, die sich hier im Landesinstitut auf das kommende Schuljahr vorbereiten. Aber erstmal sei es wichtig, fachlich gut vorbereitet zu sein. Für die Vermittlung beim Homeschooling gäbe es kein Patentrezept. Manchmal gelinge sie digital, andere nutzen den Postweg oder besuchen Schülerinnen und Schüler zu Hause.
Also ich arbeite an der Brennpunktschule und bei uns haben die Kinder gar keine Computer zu Hause. Das heißt, ich habe alles mit Arbeitsmaterial gemacht, also mit Arbeitsblättern. Die Kinder kamen einmal in der Woche in die Schule, haben die bearbeiteten Blätter abgegeben. Ich habe denen neues Material gegeben, das dann korrigiert und ich habe nichts digital gemacht. Ging gar nicht.
Aber eins eint alle Lehrerinnen und Lehrer, die ihre unterrichtsfreie Zeit zur Weiterbildung nutzen. Sie hoffen, dass das kommende Schuljahr möglichst normal ablaufen kann.
Dass die Corona-Epidemie die USA besonders schwer getroffen hat, haben wir in den letzten Monaten durch viele Berichte gehört. Und in weiter hohe Infektionszahlen und den laufenden Präsidentschaftswahlkampf gerät nun das neue Schuljahr in diesem Riesenland.
Campus und Karriere. International.
Über 76 Millionen Schülerinnen und Schüler warten gerade auf Entscheidungen, wann und wie es denn wieder losgehen soll. Und wenn es nach US-Präsident Trump geht, am besten gleich. Das sehen viele aber anders, berichtet Thilo Kössler.
So wie Tina Carroll aus Denver, Colorado, ergeht es derzeit Millionen von Eltern in den 13.000 Schuldistrikten der USA. Sie sind hin und her gerissen in der Frage, ob die Schulen den Unterricht wieder aufnehmen sollen oder nicht. Tina Carroll hat einen 6-jährigen Sohn und sie muss arbeiten gehen, um sich und ihn durchzubringen. Sie weiß überhaupt nicht, wie sie das machen soll, schilderte sie ihr Dilemma in CNN.
I'm being asked to make a choice between my child and my job. I'm being torn.
Die Frage wird seit Wochen hochemotional diskutiert. Die Zahl der Infektionen steigt täglich um 60.000 bis 70.000 neue Fälle. Die Zahl der Toten hat die Marke von 150.000 überschritten. Die Corona-Krise ist dem Präsidenten und seiner Administration komplett entglitten. Die Schulen zu öffnen wäre angesichts dieser dramatischen Entwicklung völlig unverantwortlich, sagen die einen. Die Kinder brauchen soziale Kontakte, die Isolation in Quarantäne setzt ihnen psychisch zu, sagen die anderen. Der Präsident sprach kurzerhand ein Machtwort und machte die Debatte damit noch zusätzlich zum Politikum. Er werde die Gouverneure gehörig unter Druck setzen, die Schulen im Herbst wieder zu öffnen, ließ er wissen.
We're very much going to put pressure on governors and everybody else to open the schools. To get them open.
Seine Drohung, den Schulen die staatliche Unterstützung zu streichen, falls sie seiner Order nicht folgten, machte die Sache nicht besser. Umgehend wurde der Präsident belehrt, dass diese Entscheidung nicht in seiner Kompetenz liegt, sondern bei den einzelnen Bundesstaaten, den Städten und Gemeinden, den Schulbezirken. Die Gesundheitsbehörde CDC gab Richtlinien heraus, was im Fall des Falles zu beachten sei. Hygienevorschriften, Abstandsgebote, räumliche Veränderungen in Klassenzimmern, Mensen, Vortragsräumen. Donald Trump wischte sie mit einem Federstrich vom Tisch. Too tough, too expensive, beschied er. Zu strikt und zu teuer seien diese Regeln. Er schickte seinen Vizepräsidenten Mike Pence vor, um dafür zu sorgen, binnen einer Woche die Richtlinien an die präsidialen Vorgaben anzupassen.
The president said today we just don't want the guidance to be too tough. And that's the reason why next week CDC is going to be issuing a new set of tools.
Trump sammelte seine Truppen. Seine Erziehungsministerin Betsy DeVos, eine Milliardärin mit Hang zu teuren Privatschulen, erklärte allen Ernstes, Kinder seien Virenstopper. Im Übrigen gehe es nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie des Unterrichts.
It's not a matter of if, it's a matter of how we reopen schools and how kids get back to learning full time.
So ist auch diese Debatte ein weiteres Beispiel für das völlige Chaos in Trumps Krisenmanagement der Pandemie. Die Betroffenen sind völlig verunsichert, die Schulleiter, die Eltern, die Schüler, die Lehrer. Der wichtigste Gesundheitsexperte in der Taskforce des Präsidenten, Anthony Fauci, der zu Trumps Gegenspieler in dieser Krise aufstieg, gestand ein, dass es zwar ein bisschen gruselig klinge, aber die Lehrer seien Teil des Experiments, herauszufinden, welche Schutzmaßnahmen in so einer Krise nötig seien.
Though this may sound a little scary and harsh, I don't mean it to be that way, is that you're going to be actually part of the experiment of the learning curve of what we need to know.
Im ganzen Land läuft der Entscheidungsprozess in den einzelnen Schulbezirken. In den derzeitigen Brandherden der Krise, in Texas etwa, in Arizona oder Florida, ist an eine Öffnung der Schulen überhaupt nicht zu denken. In anderen Bundesstaaten, in denen die Kurve der Infektionen nach unten geht, wird über sogenannte Hybridmodelle nachgedacht, über einen Mix aus Online-Unterricht und Schulpräsenz. Ein Kompromiss, der auf der einen Seite maximalen Schutz bieten soll, auf der anderen Seite die Isolation der Schüler durchbrechen und soziale Kontakte ermöglichen. Soll, so Randy Weingarten, die Präsidentin der größten US-Lehrergewerkschaft American Federation of Teachers.
Kids have some way of relating to each other and not be as socially isolated as they've been.
Doch das alles bringt Tina Carroll aus Denver in Colorado nicht weiter. In ihrem Spagat der alleinerziehenden Mutter, die arbeiten gehen und gleichzeitig für ihren 6-jährigen Sohn sorgen muss, wäre sie eigentlich auf die Hilfe des Staates Colorado angewiesen, nämlich auf staatlich finanzierte Kinderbetreuung, wie zum Beispiel in New York oder in New Jersey. Sie hofft immer noch, dass sich die Verantwortlichen in Colorado endlich zusammensetzen.
I have confidence in them that we're going to come up with a plan that's going to help critical and essential employees.
Grünes Drehen, also Filmproduktion mit Nachhaltigkeit, das ist gleich ein Gesprächsthema in Corso Kunst und Pop. Der Schauspieler Moritz Vierbohm wird berichten über die entsprechende bundesweite Initiative. Für Campus und Karriere war es das für den Moment. Neues aus der Bildungs- und Berufswelt gibt es dann morgen wieder ab 14.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Kate Malaike.